Sie hören den Kurier.
Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
Es wird immer spannender bei der Euro 2020. Bald wissen wir, wer der neue Europameister ist. Willkommen bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier. Mit unseren Gästen Ex-Kicker und Moderator Volker Piszek, der neue Chef der Wiener Austria Akademie Florian Mader und Fußballexperte Kurt Gager. Und willkommen auch an alle, die via Nachspielzeit Podcast mit dabei sind. Ja, wir sind ein Stammtisch, da darf man trinken und essen. Ihr dürft gerne zugreifen. Wir haben frisches
Gebäck.
Ja, genau. Zum Wohl. Gestern gab es das erste Halbfinale, Italien gegen Spanien. Heute ist das zweite. Bald ist es vorbei mit der Euro. Dann ist es auch schon wieder Geschichte. Ich bin heute umgeben von Bundesligaspielern, von Ex-Bundesligaspielern. Volker war beim Sportclub. Damals war der Sportclub in der Bundesliga.
Das war noch ein anderes
Jahrtausend. Genau, das war eine andere Zeitrechnung. Aber ich habe nachgerechnet, gesamt habt ihr gemeinsam 768 Bundesligaspiele.
Ja, davon aber die 92% davon.
Ich glaube, bei dir sind es 28
ja,
oder
ja,
so.
Ja, knapp 30. Wie heißt es so schön? Gemeinsam sind wir stark. Und gemeinsam werden wir Platz 1 in der Bundesliga.
Ja, genau.
Gemeinsam werden wir mal Platz 1. Der Harry Weber ist Platz 1, oder? Wie viel hat der, weißt du?
Ich glaube, über 500, wenn ich mich nicht täusche. Aber der hat gespielt bis 8
Knapp 600.
Ja. Zum Schluss konnte kaum mehr gehen, aber er hat gespielt.
Aber spielen.
Ja.
Gehen ist ja nicht so wichtig.
Manchmal ist nur die Anwesenheit auf dem Platz wichtig für manche Spieler, das ist.
Ja, soziale Kompetenz, dann, genau. Sagt man. Volker, du bist warst Fußballer, bist jetzt Moderator. Du bist nach deiner aktiven Karriere dann zu Satz 1, hast für die deutsche und die österreichische Bundesliga gearbeitet, warst bei ATV, als die Rechte damals, die Bundesliga-Rechte dort waren, hast eine Sendung moderiert, die hat geheißen Volltreffer, hast eine Sendung moderiert, die geheißen hat Expedition Robinson, einmal ab vom Fußball, warst bei ORF2 News und bist ein Pionier von Puls 4.
Ja.
Hast damals aus der Top News präsentiert und hattest auch sowas ähnliches wie hier, nämlich eine Sendung, die hieß Match am Montag. Ja. Was war denn das?
Ja, es war mehr oder weniger unsere Idee, war so ähnlich wie Sport am Montag, am Montag am Abend eine Fußballdiskussionssendung zu machen, und es hat echt super funktioniert. Und ich sag's ganz ehrlich, ich würde sowas wieder gerne machen. Also ich arbeite auch ein bisschen dran, dass ich sowas wieder machen kann. Hat mir großen Spaß gemacht, habe eben ehemalige Bundesligaspieler, Trainer eingeladen. Und wir haben dann über die vergangene Wochenende geplaudert, geredet, ist ein bisschen eine Anlehnung an den Doppelpass in Deutschland, nicht ganz so steif wie in Deutschland, nein, aber es war schon sehr, sehr, sehr eine coole Sache. Mir war der Fußball immer, ist mir immer am Herzen gelegen, mein Beweggrund zum Fußball zu gehen oder Fußballsendungen zu machen, war einerseits die Darstellung der Fußballer ein bisschen ins rechte Licht zu rücken, weil mir hat das immer extrem gestört, dass man schubladisiert wird, dass die Fußballer eh nur alle Idioten sind und was weiß ich was alles und sie nur Fußball spielen können. Und ich habe extrem viele Spielerkollegen gehabt, Trainer erlebt, die extreme clevere Burschen sind Ich glaube, das Führen einer Fußballmannschaft, Trainer oder Management da zu sein, das ist wie ein großes Unternehmen auch mittlerweile. Ja, soziale Kompetenz ist gefragt. Du musst wissen, wie du Nachhaltigkeit rüberbringst, nämlich wo investierst du, welche Spieler kaufst du, wie bildest du junge Leute aus, wie ehrlich bist du auch in der Kommunikation, dass du sagst, okay, wir sind nur ein Ausbildungsverein, aber ich kann dir versprechen, wenn du hier Fuß fasst, dann ist der nächste Schritt nicht weit. Also ich habe auch Menschen nie so gesehen, ich komme aus dem Coaching-Bereich, ein bisschen wie sie sind, sondern auch so, wie sie sein könnten. Und so ist es, glaube ich, aber generell in Österreich, das muss man uns ehrlich sagen.
Aber dieses Fußballer-Image, hat sich das ein bisschen verändert? Was glaubt ihr? Ist das ein bisschen besser geworden im Vergleich jetzt zu deinem?
Ja, also ich glaube definitiv, weil ich glaube, die Akzeptanz in der Gesellschaft ist ja ganz andere, wie noch zu unserer Zeit, wie wir gespielt haben. Hat natürlich ein bisschen diesen Hauch oder diesen Touch gehabt, ja.
Nicht, das war so kann man nicht ganz voll nehmen,
genau, nicht, aber so bei unserer Zeit war Tennis so ein bisschen der erhabene Sport, bis es dann vom Golf abgelöst wurde, aber grundsätzlich auch von der Führung der Spieler, menschlich und sozial, ist das wirklich zu vergleichen mit einer großen Firma heutzutage, und das wird auch so anerkannt, und ich glaube, die Trainer und der ganze Staff, weil das sieht man ja auch an der Anzahl der Mitarbeiter im Trainerstaff, geht in diese Richtung und ist auch bei den Clubs akzeptiert. Speziell bei den großen Clubs, die sich das leisten können. Und das wird geführt wie ein Konzern. Mhm.
Florian Mader ist übrigens das beste Beispiel, dass die Kicker cleverer sind. Du hast gerade ein MBA-Studium abgeschlossen. Ja. Gratulation dazu.
Dankeschön.
Gratuliere.
Danke.
Ja. Nein, Wahnsinn, oder?
Ja, war für mich schon eine sehr interessante Erfahrung. Mir war die schulische Bildung immer sehr, sehr wichtig. Hab damals maturiert. Hab halt dann nachgedacht, was kann ich mit der Matura anfangen? Und da war für mich ganz klar das Thema, mich weiterzubilden. Hab dann parallel zu meiner Karriere über die Harreiter-Akademie in Kooperation mit der FH Burgenland ein Format vorgefunden, das sich sehr, sehr gut ergänzen hat lassen. Hab dann nach meinem Karriereende vor anderthalb Jahren die Zeit genutzt, um meine Masterarbeit zu verfassen. Und ja, jetzt im Mai mit ausgezeichnetem Erfolg das abschließen können.
Mit ausgezeichnetem Erfolg, ne? Also
das habe ich nie gehabt. Weder beim Fußball
noch in der
Schule. Nein, in der Schülerliga. Schülerliga-Meister bin ich geworden. Bundesliga.
Ja, ja. Nein, und ich glaube, das bestätigt sich ja, dass sich das Bild des Fußballers, man ist da schon oft mit Vorteilen konfrontiert, aber ich kenne mittlerweile wirklich viele, die über den Tellerrand hinausschauen, auch sich für die Karriere dann auch vorbereiten. Ich habe immer gesagt, der Fußball ist vorbei, jetzt fängt das richtige Leben an. Mhm. Und es steht noch viel vor mir. Ich freue mich auf das, was noch kommt. Und ja, trotzdem ist der Fußball ein Bereich, in dem ich mich sehr wohlfühle und in dem ich aufgewachsen bin.
Aber ich finde es so wichtig, dass so Menschen wie du, also dass es viel mehr an die Öffentlichkeit kommt, dass man nebenbei auch andere Interessen hat. Der Chiellini zum Beispiel hat sein Wirtschaftsstudium abgeschlossen. Ja, sonst hält er sein Privatleben ziemlich geheim, aber ich finde es ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass es eben gerade solche Spieler wie du bist oder wie der Kurtlach war, die über den Tellerrand hinausdenken, jungen Spielern vermitteln, wie wichtig das ist, auch nebenbei was zu machen.
Was war das Thema deiner Diplomarbeit?
Sponsoring oder Win-Win-Situation in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Wie man auch den Sponsoren zufriedenstellt, der erwartet sich ja was durch sein Engagement. War dann ein sehr spannendes Thema, mit dem ich mich sehr, sehr...
Die Austria kann Sponsoren brauchen, deswegen haben sie mich jetzt gleich verpflichtet. So.
Ja. Und schon ein neuer Job.
Wobei man sonst was eines dazu sagen muss, es ist ja heute schon eine Spur, ein leichterer Zugang, weil heute kannst du mit Fernstudium das alles machen. Zu meiner Zeit, weil ich habe auch maturiert und habe auch ein, zwei Studien probiert, da war halt immer Anwesenheitspflicht, nicht? Und das ist dann wirklich schwer zum Verbinden. Also ich hatte dann nicht den Ehrgeiz, den nötigen, den man braucht, um dann wirklich immer auf die Vorlesungen zu kommen oder die Arbeiten zu machen auf der Uni und habe dann irgendwann aufgegeben. Aber find's toll, dass das so jetzt vonstatten geht, wie es geht, und viele junge Spieler das auch nützen, und man sieht ja, das kommt dann raus.
Ja, du hast schon recht. Also es ist jetzt immer noch schwierig, wahrscheinlich neben seiner aktiven Karriere ein Studium zu absolvieren. Du hast es ja auch nach der Karriere gemacht, das ist dann schon einfacher. Aber damals mit Anwesenheitspflicht war das quasi unmöglich, weil man hat ja jeden Tag Training. Man kann nicht sagen, heute komme ich nicht zum Training, ich gehe mal auf die Uni, weil da.
Heute tust du schon leichter, wenn du ein gutes Zeitmanagement hast, da kann man das machen und den nötigen Willen natürlich dazu lernen.
Wobei, also der Vorteil ist, es gibt jetzt immer mehr Schulen, die in diese Richtung auch schon gehen. Also mein Sohn, der Benjamin, der ist jetzt 15, der geht aktuell, also es wird kein Fußballer, wieder Golfer, möchte Golfer werden, also er geht in die Golfakademie in St. Pölten, da gibt es ja Fußball, das ist die Fußballakademie, da sind Eishockeyspieler auch, also die gehen in ein Schulsystem, 5 Jahre Gymnasium mit Matura, und die werden aber auch für große Turniere freigestellt, für Trainingslager freigestellt, und da wird deswegen dauert es eben 5 und nicht 4 Jahre bis zur Matura, und das finde ich einfach cool, weil es wird Druck rausgenommen, und ich glaube, also das kann ich nur jedem, wenn man Kinder hat, empfehlen, wenn Kinder einen Sport machen, das ist ein Riesenvorteil.
Also
das ist
auch
von der sozialen Kompetenz her, und auch wenn man ein bisschen Leistungssport macht, das ist schon sehr viel wert. Und ich weiß es auch aus dem Coaching-Bereich oder wenn man mit Unternehmen spricht, also die schauen schon ein bisschen, wie schaut's aus mit der sozialen Kompetenz, welche Sportarten, in Amerika ist es extrem, welche Sportarten haben die gemacht, wo sind die drinnen? Und das finde ich dann schon spannend. Ja. Und ich finde es super, dass es sowas im Nachhinein, ich habe auch im zweiten Bildungsweg dann Studienberechtigungsprüfung gemacht und bin auf die Uni gegangen, aber ich habe es nicht fertig studiert. Publizistik.
Fertig studiert. Du bist jetzt zurück bei Wiener Austria, warst 2013 Spieler bei Austria, bist Meister geworden, warst dann in der Champions League. Also du kennst die Wiener Austria. Was hat sich denn jetzt nach den paar Tagen, wo du da bist, verändert im Vergleich zu damals?
Das Stadion in erster Linie. Also das ist ein richtiges Schmuckkästchen. Ganz was Besonderes. Es sind noch viele handelnde Personen an Bord, wo ich mich sehr gefreut habe, der wiederzusehen, das auch gespürt habe, dass ich gefreut, dass ich wieder da bin.
Dein ehemaliger Kapitän ist Sportdirektor,
Sportdirektor Manfred Ortlechner. Genau, ja. Also es ist ein Team, der Schmidt Manfred ist Cheftrainer.
Der war damals Zeit, Co-Trainer.
Genau, von Peter. Also es hat sich im Großen und Ganzen schon einiges verändert, aber trotzdem fühlt es sich an, wie irgendwo nach Hause gekommen. Zweites Zuhause, ich bin ja eigentlich aus Tirol.
Ich wollte gerade sagen, schön, dass es ein Tiroler sagt. Dass
ja. Der erste Tiroler, hier im Mörl-Koch-Studio sagt, der fühlt sich zu Hause.
Nein, aber für mich war die Zeit bei der Austria ganz eine besondere Zeit und war damals stolz, den Stress der Austria tragen zu dürfen, war eine erfolgreiche Zeit, habe viel erleben dürfen, auch fürs Leben danach, weil man einfach, glaube ich, als Sportler gerade in dem Bereich viel, viel mitnimmt. Gerade was Führung angeht, was auch Drucksituationen angeht, da ist es ja doch auch um sehr, sehr viel gegangen, wenn ich dran denke, wo wir in Hafner Fjörde gespielt haben, wo es um die Champions League Qualifikation gegangen ist und wir 0-0 gespielt haben und der in der letzten Minute an die Stange geköpft.
Ja. Roman Kinas war das.
Das war dann nochmal später, aber es hätte eigentlich in Island schon vorbei sein können.
Stimmt, ja.
Und dann wären wir eigentlich nicht einmal für die Europa League damals qualifiziert gewesen. Und dass das dann so kommt, war natürlich
ja,
schon was Besonderes. Und ja, von dem her freue ich mich sehr, wieder da zu sein.
Was werden jetzt deine Hauptaufgaben sein in der Austria Akademie?
Ja, es ist gleich richtig losgegangen mit Trainerbestellungen. Mhm. Da war ich gleich voll involviert. Natürlich auch Informationen eingeholt, weil ich nicht über das Vorwissen jetzt verfügen habe können, das alleine zum Entscheiden. Mit dem ist losgegangen. Jetzt hoffe ich, ein gutes Team zusammenzustellen. Dann geht es darum, die Spielphilosophie, die ja schon vorhanden ist, zu adaptieren, das Ganze im Verein auch wieder zu verbinden, eine Durchgängigkeit zu schaffen, zusammen mit Modi, dass dann auch wieder Spieler ausgebildet werden, die auch dann in der Kampfmannschaft sofort Fuß fassen können und sehr einen großen eine große Aufgabe darin, die Spieler darauf vorzubereiten, was sie dann erwartet, wenn sie dann einen Schritt schaffen, damit sie dann so schnell wie möglich auch auf höchstem Niveau funktionieren können.
Kurt, du machst ja sowas Ähnliches in der Akademie. Was sind deine Aufgaben dort?
Ich mache schon nicht in einen Verein eingebettet, sondern eine privaten Struktur. Ja, grundsätzlich ist es natürlich ähnlich, wenn man nur jetzt den reinen sportlichen Bereich sieht. Das sind so Jungs zwischen 10 und 14 Jahre und das weiß man im Nachwuchs, das sind so die entscheidenden Jahre. Hier legt man sehr viel, einen großen, wichtigen Grundstein für die fußballerische Ausbildung, weil alles, was man hier nicht lernt, glaube ich, wird dann hinten hinaus mit einem Alter dann schon etwas Stückwerk. Und deswegen ist es da wichtig, dass die Kinder wirklich in Hände kommen, die ihnen wirklich den richtigen Weg zeigen, die richtige Ausbildung zukommen lassen und auch ihnen vermitteln, wenn sie wirklich Profi werden wollen, auf was es drauf ankommt. Ja, und natürlich auch mit Einbindung der Eltern. Das ist keine
Aber was sind da die Kriterien, worauf man schauen muss in diesem Alter? Also sagen wir jetzt zwischen 10 und 14, beziehungsweise die in der Akademie sind dann schon ein bisschen älter, sind ab 14.
Genau.
Aber was ist da das Wesentliche? Worauf man schauen muss, ist das Koordination, ist das Ausdauer, ist das...
Ja, ich glaube, die Koordination, was du angesprochen hast, ist einmal enorm wichtig. Mhm. Ja, speziell in der heutigen Zeit, weil die Kinder von der Freizeit her nicht dieses koordinative Verständnis mitbringen, das, was wir noch aus unserer Generation gekannt haben, sondern du musst da wirklich viele Dinge erarbeiten im Training, das man früher schon in der Freizeit gemacht hat. Es gibt so diese Einschätzung, die Kinder kennen heute kaum mehr einen Purzelbaum. Ja, das ist für uns eigentlich gang und gäbe, weil wir gar nicht nachgedacht haben. Das musst du wirklich tatsächlich mit dem einen oder anderen erarbeiten. Ja, aber es geht. Und deswegen koordinative Fähigkeiten zu schaffen bei den Kindern, das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist die Voraussetzung für die weitere Ausbildung, speziell im technischen Bereich. Mhm.
Siehst du das auch so?
Ja, vielleicht da was dazu, was halt heute mittlerweile fehlt, es reduziert sich halt relativ viel nur mehr auf das Training. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen, wir haben uns jeden Nachmittag getroffen, haben halt frei im Feld gespielt, das offizielle Vereinstraining war nur zweimal die Woche. Aber das ist das, glaube ich, wo einfach viel jetzt an den Trainern hängt, das rundherum auch abzufangen. Gerade in meinem Bereich, in der Akademie, wird es darum gehen, die Jungs an den Spitzenfußball, an den Erwachsenenfußball heranzuführen. Da geht es auch darum, Zeit, Raumdruck zu erhöhen. Ja, es ist dann immer ein Riesenschritt, wenn man dann gegen Erwachsene spielt, gerade im körperlichen Bereich. Und ich glaube, das ist einfach ganz eine wichtige Situation.
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Ich beschäftige mich natürlich jetzt auch sehr mit Golf aufgrund dessen, weil meine beiden Buben Golf spielen. Und über den spielerischen Aspekt, den darf man nicht außer Acht lassen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. So wie du richtig sagst, wir haben halt dann abseits des Trainings frei spielen können. Mhm. Ohne irgendwie, dass du jetzt in der Hot, habe ich dann als habe ich dann Mittelfeldspieler spielen können.
Einfach
frei spielen. Und ja. Ich glaube, das ist ganz
selbst organisiert.
Ja, sehr genau. Und ich glaube, dass es das auch ganz wichtig ist, zum Beispiel, wenn du so untereinander gespielt hast, hast du dich selber organisiert, ja, und selber ein bisschen die Aufstellung gemacht, manchmal würde man, glaube ich, passiert das auch aktuell, dass sich die Spieler bei ganz großen Vereinen oder so bei ganz großen Mannschaften Dinge selber organisieren. Ich würde jetzt nicht so sehr. Aber ich glaube, dass es über spielerisch extrem wichtig ist, dass es da funktioniert, dass ich da irgendwo mal dieses Kind sein, weil zwischen 10 und 14, da bist du auch noch Kind. Ja, ein bisschen später auch noch. Ich war mit 20 noch Kind. Teilweise, ja, weil wir immer viel Spaß gehabt haben. Aber dieses freie Spielen, glaube ich, ist extrem wichtig. Mhm. Und da möchte ich nämlich eins erwähnen. Ich habe vor kurzem einen Vortrag auf YouTube gehört vom Tuchel, ja, wo er erzählt hat über seine Zeit in Mainz, wo sie diesen Wettbewerbsvorteil gehabt haben, wo sie die gegnerischen Mannschaften wirklich studiert haben, gespiegelt haben, ein System der Mannschaft mitgegeben haben und dann wirklich in den ersten Jahren bei Mainz extrem erfolgreich waren. Ja. Und dann ist es aber so gewesen, dass die Spieler irgendwann einmal sich zurückgelehnt haben und haben gesagt, ja, wir haben eh ein gutes System, wir sind eh gut gebrieft worden, wir brauchen nur das machen, was der Trainer sagt. Und
er keine
sagt,
Eigenverantwortung mehr.
Und er sagt, nein, das ist noch immer ein Players-Game. Mhm. Es ist kein Coaching-Game in dem Sinne, sondern es ist ein Players-Game. Der individuelle Spieler entscheidet, wie die Verantwortung des Spielers. Und es war ganz schwer, das wieder in die Köpfe der Menschen der Spieler hineinzubekommen. Und ich habe das ganz spannend gefunden, dass das ausgerechnet der Tuchel sagt, der ja immer so kritisiert worden ist, er ist nur Konzepttrainer, nur Computertrainer etc. Nein, ich glaube, wenn man sich generell mit dem Fußball oder mit Trainern viel mehr beschäftigt und intensiver beschäftigt, kommt man auf viele Dinge drauf, wo man oberflächlich denkt, das ist nur ein Konzepttrainer, der ist ein althergebrachter Trainer, der lässt nur Trainingsmatches machen und so.
Aber das wandelt sich auch immer so, kommt mir vor. Das sind dann immer so Trends, die dann wieder erscheinen.
Ja, ich glaub, ich muss
jeder muss dann 1000 Systeme am Computer haben und Analyse-Tools und ich weiß nicht was. Und dann wird das wieder beiseite gelegt und dann kommt man drauf, Fußball ist ein simpler Sport.
Ich habe den Vortrag auch gesehen, habe ich auch sehr, sehr spannend gefunden. Was aber über die ganzen Systeme drüber bleibt, ist das Thema Führung.
Ja.
Weil da hat er gesagt, ihm ist also wichtig, das zu führen. Und dann hat er gesagt, das wichtigste Training in der Woche ist für ihn das am Sonntagvormittag. Wo die Spieler trainieren, da würde er nie eine Einladung zum Stammtisch wahrnehmen, weil da trainieren die Spieler, die nicht zum Einsatz gekommen sind. Das sind die verletzten Spieler. Und das ist sein erstes Zeichen an die Spieler. Er ist da, er interessiert sich für sie, sie können sich ihm präsentieren und das würde er nie schwänzen. Und ich glaube, das steht, so schnell sich der Fußball entwickelt über allem und gerade im Spitzenbereich ist Führung eines der zentralsten Dinge, weil die Ausbildung erfolgt viel früher und da ist es halt wichtig, dass die Menschen dann funktionieren und dann im Großen und Ganzen.
Aber man muss in den ganzen Kontext natürlich, alle die Dinge, die jetzt erwähnt wurden, sind natürlich immens wichtig in der heutigen Zeit. Nur man muss auch aufpassen, dass man den einen oder anderen Spieler oder auch beginnt schon bei den Jugendlichen einfach nicht überbauert. Ja?
Dass
man den einfach zuschüttet mit Informationen, sei es jetzt taktischer Natur oder wie ich mich in einer Gruppe verhalte. Er muss trotzdem noch immer diesen Freiraum haben, nicht nur im Fußball, sondern auch in seiner sozialen Kompetenz, damit er auch eine zufriedene Person ist. Ja, weil sonst, wenn er alles nach Strich und Faden muss nachleben, was Herr Tuchel richtig erwähnt hat, dann irgendwann hörst du dann immer zu und irgendwann bist du dann zu im Kopf, ja. Aber noch einmal zurück, noch einen Satz zu den Jugendlichen, wenn, so wie der Flo gesagt hat, viele haben trainiert am Land auf der Wiese, in Wien haben sie die sogenannten Parks gehabt, nicht? Und Käfige. Man weiß das Kind ja nicht. Ja? Du trainierst ja so viel unbewusst, ja, das bleibt in dir drinnen hängen. Du lernst quasi Dinge, die du bewusst gar nicht jetzt aufnimmst, aber das trotzdem in dir hast und später dann, wenn du das verwerten kannst, dann auch anwenden kannst im Spiel. Ja.
Also man braucht eigentlich nur diesen natürlichen Bewegungsdrang ein bisschen fördern. Das war jetzt natürlich ein Problem während Corona. Ja. Es durften ja nur die Akademien spielen, also diese ganzen Hobbyvereine. Und da kamen ja auch viele Spieler in den Profibereich, gerade bei uns. Wir sind ein kleines Land, da ist nicht jeder in einer Akademie. Seht ihr da einen Nachteil auch für die nähere Zukunft jetzt, dass die aus keiner Akademie gekommen sind, da den Anschluss ein bisschen verpasst haben oder wir die überhaupt vielleicht verloren haben, weil die mittlerweile jetzt was anderes machen und E-Sports betreiben oder whatever?
Es ist schon nicht so einfach natürlich, wenn du jetzt ein Jahr lang deinen Sport nicht, und es ist fast ein Jahr, ja, deinen Sport nicht ausüben konntest.
Ja. Genau, wenn wir geredet haben in dieser wichtigen Zeit, wo du eben diese Grundsteine legst.
Du musst die Kinder jetzt wieder definitiv abholen und zurückholen.
Also die haben ein Jahr verloren.
Ich sag dir, viele definitiv. Ja, weil natürlich haben die andere Interessen entwickelt. Ja, wenn du ein halbes Jahr, oder dreiviertel Jahr nicht zum Sport gehen kannst, das ist jetzt, betrifft nicht nur Fußball, sondern andere Sportarten auch. Und ich glaube, hier am Tisch sind wir uns alle einig, wie wichtig Bewegung ist, speziell im Kinder- und Jugendbereich, um dann auch für als Erwachsene diese Flamme weiterhin aufrecht zu erhalten. Und jetzt ist natürlich jeder Verein, jeder Vereinsfunktionär, jeder Fußballtrainer ist wirklich gefordert, um diese Kinder wieder zurückzuholen zum Sport, damit diese nicht verloren gehen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist, darf man nicht unterschätzen. Das ist wirklich ein brennendes Problem jetzt und auch noch in Zukunft.
Was sagst du? Haben wir die verloren oder?
Ich glaube, dass die Zeit irgendwo verloren ist, aber auch schon die Gefahr, dass viele Jugendliche auch verloren gegangen sind, andere Interessen und so weiter. Und ich glaube, da liegt es an uns allen, an der Gesellschaft, auch wieder das, die Freude für den Sport auch zu fördern und den Jugendlichen auch wieder was zu bieten und sie in den Sport zurückzubringen.
Ich glaube schon, also in dem Alter kannst du es noch eher aufholen als später, glaube ich. Die Frage ist, wenn du jetzt eine schwere Verletzung gehabt hast, kann es ja auch sein, dass du ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr verloren hast. Also das ist jetzt die Flinte ins Korn zu werfen, das würde ich nicht machen. Also das,
nein. Man kann natürlich alles. Aber wir müssen sie natürlich wieder abholen.
Ja, na klar, du musst sie dementsprechend fördern. Du musst vielleicht jetzt ein bisschen einen Schritt mehr machen. Ja, du musst vielleicht ein bisschen mehr. Und das ist ja ein zweischneidiges Schwert, weil man vorher gesagt, die Kinder frei spielen lassen, aber ich glaube, man muss den Jugendlichen oder den Kindern auch zeigen, wie wichtig auch eine Disziplin ist. Das klingt jetzt, das ist ein ganz böses Wort, ja, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, um auch weiterzukommen. Ich vergleiche da immer.
Ich glaube, in Verbindung mit Sport, das ist kein böses Wort.
Nein, lustigerweise, ist schon länger her, da war der Andi Ogris, war Trainer bei der Wiener Austria, bei den Young Violets, ja, und ich habe mir das Training angeschaut, ein bisschen dort, und dann nachher haben sie ein bisschen Freistoß geschossen und hat sich einer so hingestellt, der Ronaldo. Und der Andi sagt, sie haben nur so hinstellen, wie der Ronaldo allein macht den Freistoß und nicht so
wie. Aber das habe ich auch schon festgestellt, dass jubeln wie Kylian Mbappé oder jubeln wie Ronaldo, das können alle
Kinder, oder? Aber ich finde es viel wichtiger, dass die Kinder mal nachdenken, was hat der gemacht, damit er nachher so jubeln kann, nämlich, das war zu deiner Zeit mit Panenka und was weiß ich, 100.000 Spieler können wir nennen, die einfach diesen Extra-Schritt gemacht haben, die länger draußen geblieben sind, die mehr trainiert haben. Und der Ronaldo hat 100.000 Mal das probiert, den Übersteiger.
Gut, das ist unter anderem auch die Aufgabe eines Trainers, ne? Dass er die so motiviert, dass die halt von sich aus selber alleine bleiben. Weil nur jeden Tag zu vergattern, wie man so schön sagt, und du musst, das ist dann auch kontraproduktiv.
Ich meine, ich hab das Glück gehabt, war da, bevor ich von der Landesliga in die, ich hab zwar super Trainer, also im Nachwuchs oder in der Landesliga und der Regionalliga das Glück gehabt, dass ich sehr gute Trainer gehabt habe. Deswegen habe ich den Sprung aus der Landesliga sofort in die zweite Bundesliga gespielt als Stammspieler und von der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga auch wieder als Stammspieler. Ja, das war der Boldi Grausam, das beide du jetzt noch kennen, und die Joshi Obert.
Ja, das ist ja prägend, oder? So in dieser Zeit ein Prägend.
Und der Grausam ist mit mir nach dem Training immer da geblieben und hat eine halbe Stunde, ich war Rechter und habe aber links gespielt, nichts anderes gemacht, als mit den Ballen links runtergeschossen und ich habe geflankt, ewig. Ja, ich war natürlich auch motiviert. Und mittlerweile war ich dann irgendwann einmal beidbeinig. Ja. Aber das waren die haben sie mir ausgelacht. Ja, er bleibt schon wieder draußen, er glaubt schon, er kann besser. Sie haben mich oft ausgelacht. Ich bin oft ausgelacht worden, auch von Spielerkollegen oder nicht für ernst genommen. Ja. Aber ich war halt einer der wenigen, die sind in
die. Wie alt warst du, Volker?
Da war ich schon älter. Da war ich schon 19 oder so.
Ja, das ist verdammt spät.
Ich habe dann leider im Pressebereich auch kennengelernt, das kostet, nein, jetzt nichts mehr, geht's rein, setz mich. Aber ich denke, gerade das sind die wichtigen Sachen, gerade Spezialitäten dann zu fördern, auch perfekt auszuführen. Aber manche Trainer haben mir da auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich bin auch oft draußen geblieben. Ob es damals war als Junge im Semi-Kuyu, der nochmal 20 Bälle haben wollte, die eine hat. Und ja, von 20 hat halt dann 18 eine raus. Und im Spiel war halt dann auch da. Und das geht vielleicht im Training oft verloren. Aber dann war ein Trainer da, die uns gebremst haben, morgen ist Spiel oder übermorgen ist Spiel. Ich glaube, wenn du mir bist, machst du dann eh nicht.
Und deswegen bist du so ein guter Passspieler geworden. Das wissen wir. Wir müssen natürlich auch noch über die Euro reden. Das tun wir im zweiten Teil. Jetzt können Sie gewinnen, nämlich eine Kurier-Fanbox mit vielen Überraschungen, einer Kurier-Trinkflasche und einem Fan-Trikot. Dazu beantworten Sie bitte unsere Quizfrage des Tages, die da lautet, bei welchem Euro-Spiel waren die meisten Zuschauer in einem Stadion? War das A. Spanien gegen die Sowjetunion 1964? War das B, Schottland gegen England 1996 oder C, Niederlande gegen England 1996 oder Frankreich, Island 2016? Wenn Sie die richtige Antwort kennen, dann mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier.at im Betreff Quizfrage 27. Wir gehen in eine kurze Werbepause, sind gleich wieder da.
Ihr wollt mehr als nur schnelle Schlagzeilen? Im Kurier Daily Podcast greifen wir täglich das interessanteste Thema des Tages auf und gehen gemeinsam in die Tiefe. Wir erklären das Wichtigste aus Innenpolitik, Außenpolitik, Gesundheit und Wirtschaft und befragen unsere Top-Journalistinnen und Experten dazu. Jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf kurier.at/daily.
Schön, dass Sie dran geblieben sind bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier mit unseren heutigen Gästen Florian Mader, der neue Leiter der Austria Akademie, Moderator und Ex-Fußballer Volker Bistek und unser Experte Kurt Gager. Ja, gestern war es soweit, das erste Halbfinale hat stattgefunden, Italien gegen Spanien. Es gab 57.800 Zuschauer in Wembley. Endlich wieder Zuschauer bei den Fußballspielen. Spinazzola hat sich ja die Achillessehne gerissen, der konnte nicht dabei sein, wurde schon operiert und die Spanier sind ohne Sarabia und Morata in dieses Halbfinale gestartet. Stattdessen Olmo und Oyarzabal. Bei Sarabia war es ja eine Verletzung, der hatte ja Adduktorenprobleme. Gleich nach 3 Minuten haben wir wieder diese Geschichte gehabt, die uns immer so stört, wo man wartet, dass der VAR eingreift und die Fahne dann erst ganz spät nach oben geht. Das war die erste Chance für Italien. Aber es war noch kein Torerfolg dabei. Der Pausenstand war 0:0. Nach einer Stunde trifft dann Federico Chiesa mit einem platzierten Schuss zum 1:0 für Italien. Und gleich darauf kommt bei den Spaniern Morata für Torres ins Spiel und der bisherige Chancentod, der ja schon Morddrohungen nach dem ersten Gruppenspiel erhalten hat, trifft nach Doppelpass mit Olmo zum Ausgleich 1:1 und damit geht dieses Spiel in die Verlängerung. In der ersten Hälfte der Verlängerung waren die Spanier ein bisschen besser, vor allem dank eines überragenden Dani Olmo. Zweite Hälfte gibt's zwar ein Tor für Italien, das ist aber wegen Abseits aberkannt worden und es kommt zum Elfmeterschießen. Locatelli für Italien und Olmo für Spanien vergeben. Dann die Italiener souverän, Belotti, Bonucci, Bernardeschi und Jorginho treffen. Bei Spanien vergibt ausgerechnet Morata und damit steht Italien im Finale dieser Euro. Laut Statistik hat Spanien über 60% Ballbesitz gehabt. Hat das auf euch auch so gewirkt? Oder waren die Italiener einfach, wenn sie den Ball gehabt haben, dann wahnsinnig effizient?
Ja, ich muss sagen, wenn man es mit einem Boxkampf vergleicht, glaube ich, würde ich glaube ich nicht so falsch liegen. Ich sage, ich würde auch sogar den Spaniern vielleicht sogar einen Punktesieg zusprechen. Ne? Nein, nur im Fußball zählen eben die Tore. Aber die Spanier waren gestern extrem präsent und die haben mich wirklich positiv überrascht. Auch zum Beispiel, was ich die letzten Tage eigentlich bei den Spaniern bekrittelt habe, dass sie eher abwarten und bedächtig ihre Angriffe vortragen und wohl überlegt, muss ich ja sagen, ich habe zweimal gestern hinschauen müssen bei dem Ausgleichstor von Morata. Mhm. Da ging die Post ab. Das war Hochgeschwindigkeitsfußball, so wie es die Italiener nochmal vorexerzieren. Ja? Von der Mittellinie weg und super Abschluss. Also verstehe überhaupt nicht, dass man den Morata vor allem das heimische Publikum so in der Kritik haben, weil der hat vorher auch schon ein Tor gemacht und der war wirklich belebend. Ja, und dann leider Gottes für ihn, aber das passiert dann, kann jedem passieren, hat er den Elfer halt den Entscheidenden hat auch vergeben, aber das Spiel selber von den Spaniern war gestern, muss ich sagen, on top.
Viel mehr überhaupt für den neutralen Zuschauer, ich weiß nicht, zu wem ihr jetzt helft, aber für den neutralen Zuschauer ein großartiger Fußballabend, oder?
Ja, ganz ein tolles Spiel gewesen zum Zuschauen, war alles dabei, auch endlich wieder Zuschauer. Ja, die Italiener sehr, sehr geradlinig, Spanier im Homepressing. Elfmeterschießen ist halt dann immer bitter, weil da kommen dann ganz andere Sachen dazu, aber ich spiele für einen neutralen Zuschauer und bin da relativ wertfrei, weil ich beide Nationen sehr, sehr schätze. Mhm. War wirklich super zum Zuschauen, ja.
Großer Jubel bei den Italienern, sehen wir hier.
Mancini, das ist der eigentliche Star dieser Mannschaft. Mhm.
Der Trainer ist ja, da Wahnsinn. Wirklich, der hat ein Team geformt aus den Italienern.
Der hat Spieler gemacht.
Ja. Der hat die Spanier natürlich nicht so berauschen, aber der hat da wirklich ein Team geformt aus denen. 33 Spiele ungeschlagen, das kann man sich kaum vorstellen, oder?
Und da muss man denken, wie der begonnen hat, so ähnlich wie Hans Krankl. Ja, der hat 70 Spiele ausprobiert, für die Nationalmannschaft, bis er die gefunden hat.
Weil sie offensichtlich für die richtigen entschieden sind. Die richtigen. Die können 100 ausprobieren.
Die lachen jetzt drüber, weil das ist eingefallen damals.
Zu den Italienern trotzdem noch sagen. Jetzt natürlich im Finale und jetzt glaube ich, darf man das auch schon so einschätzen? Sie haben hinten einen Tormann mit Donnarumma. Ja, also der setzt die große Tradition der italienischen Torleute vor. Zum Beispiel Walter Zenger, Buffon und jetzt Donnarumma. Und ich glaube, das ist ein Tormann, mit dem kannst du Titel
gewinnen. Hast du in Italien wirklich ein Problem aus der Zeit? Ja? Wenn du dort Tormann bist und nicht zur Nationalmannschaft kommen willst, das ist in den nächsten 15 Jahren, ist das erledigt. Ja. Geschichte.
Und wenn der dann vom Elferschießen vor dir im Tor steht, glaube ich.
Auch von der Aura, die auch
gegen uns, gegen uns hat er die Partie gerettet, sage ich dir. Den Schuss vom Schaub, den hält nicht jeder.
Fantastisch gehalten. Das ganze Turnier. Aber jetzt muss man es einmal ansprechen auch.
Der war Weltklasse. Also, vor allem, der hat ja mit 16, 17 schon in der Kampfmannschaft gespielt und jetzt, der ist 22. Normal sagst du bei einem Tormann, ab 28 geht der richtig gut.
Unfassbar. Der wird sich in die Großen einreihen.
Ja. Der hat noch ein paar Jahre.
Ich möchte noch mit euch über Alvaro Morata reden. Wir wissen die Geschichte. Der war wirklich das Sensenmann der Großchancen in den ersten Spielen. Dann bekommt der Morddrohung. Ihr seid jetzt doch alle Trainer in irgendeiner Form. Schicke ich den dann zum Elfmeter? Nach so einer Anspannung, wenn ich weiß, okay, wenn der jetzt verschießt, dann ist...
Ja, wobei, da muss ich schon sagen, das ist ein erwachsener Profi. Ja, der muss selber wissen, ob er sich bereit fühlt, diese Verantwortung zu übernehmen oder nicht. Und ich habe kein Problem als Coach, weiß nicht, wie es dir geht, Kurtl, oder wie du entscheiden willst, wenn der zu mir gesagt, Trainer, ich fühle mich nicht so. Weil das finde ich dann noch mutiger Größe. Zu sagen, das ist, hat wirklich Größe, zu sagen, bin nicht hundertprozentig sicher, nehm lieber einen anderen. Das finde ich viel verantwortungsvoller, wenn er das machen würde. Der wird sich gefühlt haben, der hat das Tor geschossen, der war in dem Spiel ganz gut drinnen. Ja, ich glaube, der hat sich danach gefühlt, dass er den...
Ja, das wird auch definitiv so gewesen sein. Der wird sicher nicht gezwungen worden sein.
Nein.
So wie der Volker sagt, der wird gefragt und der wird sicher...
Das ist mir schon klar, dass man dem eher sagen muss, okay, pass auf, du lieber nicht, weil nicht, dass man da wieder schauen.
Aber der war sicher von sich aus auch überzeugt.
Der hat von sich aus gesagt, nein, ich schieß.
Ein Erfolgserlebnis mitgenommen aus dem Spiel.
Also ich meine, zum Beispiel Harry Kane, ja, beim Spiel gegen Deutschland, hätte den Pass nicht gemacht und da ist ein Pass gelungen, dann haben die das Tor geschossen, dann seitdem spielt er ja ganz anders. Das ist wie ein anderer Mensch, ja, weil ich habe das Spiel kommentiert mit Mandy August, ich habe gesagt, der war schon zur Halbzeit zum Austauschen. Ja, also Southgate hat offensichtlich alles richtig gemacht. Aber den in den Spielen davor, den hätte ich nie zum Elfmeter geschickt. Da hätte ich dann als Trainer vielleicht wirklich gesagt,
Ja, aber du weißt, beim Stürmer musst du immer andere Maßstäbe.
Ja, aber den hätte man vielleicht
und andere Überlegungen einstellen, ne?
Ja. Das stimmt, ja.
Weil, wir ticken die Stürmer.
Ne, wir kennen ja genug Stürmer, die 90 Minuten sehr bewegungsarm waren und dann in der 91. zugeschlagen haben, waren die Helden, ja. Die anderen waren Blut überströmen, Hautfetzen runtergehangen.
Wobei, das wird sich auch immer so
gemacht. Ja, weißes Leiberl, aber komm, Burschen, geh mal.
Der Toni hat immer so gemacht.
Ja, meine Musse in meinem
Herzen. Aber genialer Stürmer.
Aber das ist eben, deswegen sind die auch Stürmer und sind total cool vor dem Tor, wo andere vielleicht nicht mehr so überlegt, den Ball zu platzieren und einfach nur drauf schießt, das unterscheidet halt dann die Guten. Die platzieren aber, ja. Weil wir gerade von Toni Polster, ich glaube, von Polster habe ich ganz wenig, wenn überhaupt, ein Tor außerhalb vom Strafraum gesehen. Ja. Toni hat fast alle Tore im Strafraum gemacht, aber wohl überlegt. Immer nur platziert, abgelegt. Ja.
Na, aber um nochmal auf Spanien zurückzukommen und die Entwicklung, ich habe das erste Spiel gegen Schweden haben wir kommentiert.
Du bist jetzt bei ÖFB20, ja, hast du auch Spiele kommentiert.
Ja, haben das kommentiert und man, die Schweden haben den Ikea-Bus vorm Tor geparkt und die Geschichte war erledigt. Ja. Und die Spanier hatten kein Mittel. Und das, was du sagst, sie hatten überhaupt kein Spiel in die Tiefe gehabt. Ja, sie haben kein Tempo im Spiel gehabt. Sie haben zwar extrem viel Ballbesitz gehabt. Du hast gesehen, dass die alle gut Fußball spielen können. Ja, also fürs Boot wird das ganz nett ausgeschaut. Ja, aber überhaupt nicht effizient. Und für mich haben die Spanier fast die größte Entwicklung gemacht bei dieser Europameisterschaft, die ich übrigens eine der besten Meisterschaften halte, die ich seit ich denken kann. Also ich finde die wirklich fantastisch im Vergleich auch zur Weltmeisterschaft. Im Nachhinein betrachtet man alles immer positiver. Ich finde, dass die viel besser ist als die Weltmeisterschaft von den Spielen her, ja, auch von den Toren her, auch von den Leistungen her. Ja, aber dann war im Vergleich dazu Italien, die habe ich gesehen im ersten Spiel, und die habe ich nicht so auf der Rechnung gehabt, sage ich ganz ehrlich, aber so wie die gespielt haben mit dem Tempo, ja, von hinten raus, das Tor, was da, ich muss immer aufpassen, nicht Luca Toni, sondern Locatelli, was der Locatelli da gemacht hat, ja, wo er einen Sprint über 30, 40 Meter selber den Wechselpass aus der Luft, ja, also das war einfach schön anzusehen. Also in Spanien habe ich dann von dem ersten Spiel an irgendwie auf der Rechnung gehabt. Italien.
Die haben sich im Turnier entwickelt, ja.
Spanien haben sie.
Die Spanier auch. Und also, wie du sagst, auch die Italiener, die sind dann trotz allem immer homogener geworden und viel schneller durchkombiniert auf dem Endweg hinaus.
Ja, aber bei den Italienern waren wir halt von Anfang an das erste Spiel gleich 3-0 gewonnen. Da hat man eine andere Erwartungshaltung als die Spanier, so wie du sagst. Muss noch nicht tippen, ich sag's dann noch. Wer war für euch Man of the Match?
Also ich bleibe jetzt dabei, weil mit der ganzen Ausstrahlung und so der Torwart, Donnarumma.
Einigen wir uns auf den Donnarumma, oder?
Ja. Ihr müsst euch nicht einigen.
Nein, ich auch sagen, aber für mich der Man of the Match, der hat nicht gespielt, das bin ich Zola, der ist dann am meisten abgegangen, finde ich. Das ist ein super Spieler, also das war...
Aber das hat man vorher gewusst, dass die abgegangen.
Das war für mich so... Das würde mich interessieren jetzt. Wie wir gegen Italien gespielt haben, haben wir gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten gegen die Italiener, also wie du sie in den Schach hältst, nämlich wenn du genau über die Seite von Spinazzola dort Pressing machst, damit du den hinten hältst, weil der nach hinten nicht ganz so viel arbeitet, der wird dir ja eigentlich
Flügelstürmer.
Dass man dort reinkommt, das war so immer da.
Ja, vor allem auch, ist ja oft auf seiner Seite auch Insigne gewesen und links, also da ist er richtig erkannt, da hätte man schon reinstoßen können.
Ja, war also super Spieler, unglaublich toller Spieler, das ist aber für mich die Entdeckung bei dieser Europameisterschaft.
Stimmt.
Ja, da gibt's ein paar, haben wir schon festgestellt. Belgier,
der Doku, Jeremy Doku.
Es gibt Spieler, die sind schnell, dann gibt es den Doku.
Bist du trippelt. Aber der hat auch den Ball unter Kontrolle mit der Geschwindigkeit. Also sensationell. Auch Pedri von den Spaniern.
Ja, absolut. Jetzt braucht er sich auch keine Glatze rasieren.
Nein, das ist
besser angekündigt, wenn er Europa.
Das Problem ist vom Tisch.
Ein Problem hätten wir gelöst. Ja. Aber trotzdem, wir sind uns einig, Italien ein würdiger Finalist.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
Dann reden wir darüber, gegen wen Italien denn am Sonntag spielen wird. Denn heute Abend ist das zweite Halbfinale England gegen Dänemark. Die Engländer haben ein Heimspiel in Wembley, sind souverän durch die Gruppenphase gekommen, haben nur gegen die Schotten 0-0 gespielt. Im Achtelfinale dann den Angstgegner der Engländer Deutschland rausgeworfen. Am Ende dieses Spiels ist dann auch, so wie du gesagt hast, schon der Goalgetter Harry Kane endlich in Fahrt gekommen. Und gegen die Ukraine gab es einen klaren 4-0-Sieg. Da hat er sich dann mit zwei Toren schon so richtig warm geschossen Richtung Halbfinale. Und die Engländer, die waren noch nie Europameister. Und wenn wir schon von Harry Kane reden, der hat überhaupt keinen Titel. Also wer weiß, vielleicht wird's ja diesmal was. Die Dänen, die würden natürlich dieses Sommermärchen neu schreiben. Nach dem Eriksen-Drama wäre das eine schöne Geschichte, wenn die Dänen zumindest ins Finale kommen. Nach Platz 3 in der Gruppe, also ganz knapp ins Achtelfinale gerutscht, dort sind sie auf Wales getroffen. Dort gab es einen klaren 4-0-Sieg und im Viertelfinale, da haben sie gegen die Tschechen 2-1 gewinnen können. Kann Dänemark die Engländer fordern? Die Engländer wirken fast so, als wären sie am Schluss im Schongang gegen die Ukraine gegangen. Aber was müssen die Dänen tun?
Ich glaube, jetzt sehr einfach zu sagen, weil jeder glaubt das und erwartet das auch, dass die Engländer sowieso haushoher Favorit sind. Ja? Ich glaube es definitiv nicht. auch wenn alle Zahlen für die jetzt sprechen, vom laufenden Turnier her. Ich glaube, dass die werden sich genauso schwer tun wie die Italiener gegen die Österreicher. Dänemark ist schwer zu bespielen und die wissen natürlich logischerweise auch um ihre Chance und wissen auch, dass die auch Geschichte schreiben können. Und ich glaube, das wird ein hochinteressantes Spiel mit einem knappen Ausgang und wo ich sage, es könnte auch ein positiver Ausgang für die Dänen sein.
Was glaubt ihr? Ich glaube, was könnten die Dänen tun? Was zeichnet die aus, damit sie gegen England bestehen können?
Ja, die Dänen werden wieder als Einheit auftreten, konsequent verteidigen, aber dann im Umschalten, im Spiel nach vorne auch ihre Waffen einsetzen. Und ja, gerade aus emotionaler Sicht wäre es den Dänen schon zu vergönnen, so wie sich die ganze EM für sie dargestellt hat, mit dem Schockerlebnis am ersten Tag, wo man nicht wusste, ob sie überhaupt weitermachen. Mhm. Also irgendwo wäre das ein Traum, wenn natürlich auch der Klassiker England, Italien schon ganz was Besonderes wäre im Finale.
Ja, der Star ist dort das Kollektiv und da hat natürlich immer eine herausgeragt, das war Eriksen eben, der Mailand. Und jetzt wissen die genau, das Kollektiv muss noch größer werden, um gegen so einen Gegner wie England zu bestehen. Und ich glaube, das wird auch heute so sein. Und die Engländer sind für mich da nicht durch.
Ich glaube, also generell, wenn du sowas erlebst wie diese Mannschaft, was hat dann noch eine Relevanz? Ein Spiel, das du verlierst, das hat alles keine Relevanz. Das ist der wichtigste Sieg für die war, dass der Eriksen überlebt hat, ja. Und alles andere ist für die jetzt vom Druck, die haben den wenigsten Druck von allen. Weil das Wichtigste, was war, dass der überlebt, ja. Ich kann es ein bisschen selber sagen, ich habe einen Schicksalsschlag gehabt, mein Bruder ist gestorben, ja. Bin ein Jahr später, also am Tag der Romy-Verleihung, mehr oder weniger ein Jahr später habe ich die Romy gekriegt. Den österreichischen Film- und Fernsehpreis, das relativiert sich alles. Das ist alles dann nicht mehr so wichtig. Und du gehst dann mit einer, das klingt jetzt blöd, aber gewissen Lockerheit in so ein Spiel, ja, und bist aber dann trotzdem, es ist eine, diese positive Anspannung, du denkst nicht ans Scheitern, ja. Wenn du jetzt so wie England zum ersten Mal die Chance hast, ja, die haben schon ein bisschen das Scheitern im Kopf auch. Das kann schon zu Verkrampfung führen, das kann schon, für die Dänen ist das, das ist alles, was jetzt kommt, ist da hast du schon vollkommen recht. Ja. Also das wird ganz schwer für die Engländer da zu bestehen. Ich glaube trotzdem im Endeffekt, dass dann vielleicht die individuelle Klasse entscheiden könnte für England. Ich sage nur eines, hätte ich viel Geld, würde ich mir die Rechte kaufen vom Eriksen für diesen Film, weil das ist Hollywood. Ja. Also das ist absolut Hollywood. Da gibt es in Amerika ganz viele Filme, die nach diesem Strickmuster gemacht werden. Das Wunder von Bern ist auch im deutschsprachigen Raum, also wo die Deutschen damals 1954 Weltmeister geworden sind. Ich bin hundertprozentig sicher, dass das irgendwann verfilmt wird.
Also aber für diese Heldenreise vom Eriksen müsste es dann natürlich zum Titel, mit dem Titel enden.
Ja, deswegen würde ich mir so ein kleines Finale wünschen, so wenigstens
das
dritte.
Das wäre jetzt nicht so.
Ja, aber ja, für diese Heldenreise,
das wäre der Endpunkt auf die Dramaturgie.
Ja, zu Ende gedacht, wäre es der Europameistertitel, Dänisch Dynamite 2.0, ja. Das wäre es.
The End.
Ja, das wäre.
Christian Eriksen hat übrigens schon eine Einladung als Zuschauer zum Finale und ebenso die 6 Rettungskräfte, die bei der Wiederbelebung dabei waren. Könnte die Kraft entscheidend werden? Also jetzt sagen wir, vom Turnierbaum haben es die Engländer jetzt durchaus leichter gehabt, als die Italiener haben da schon Belgien, Spanien schon härtere Gegner.
Aber das glaube ich nicht, Uli, weil jetzt trägt dich die Euphorie. In diesem Abschnitt des Turniers jetzt trägt dich die Euphorie. Und du kannst Kräfte locker machen, von denen du vielleicht bis jetzt gar noch nicht gewusst hast, dass du die hast. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das wird Tempo-Fußball auf höchsten Ebene.
Ich erinnere euch jetzt noch an das Finale 2016 bei der Euro. Die Euro hat damals in Frankreich stattgefunden, im Finale Frankreich-Portugal.
Beim Stadion.
Jeder hat auf Frankreich getippt. Wirklich, du warst im Stadion, wow. Und Portugal ist letztendlich Europameister geworden. Also es kann auch ein Druck sein auf die Engländer.
Man muss dazu sagen, noch mit einem vorzeitig ausgeschiedenen Cristiano Ronaldo.
Das auch noch.
Aber der war dann zusätzlicher Trainer, also genau. Der 30 Sekunden aufgeführt hat. Ja. Ich habe das im Stadion live miterlebt. Ja. Der wäre fast am liebsten mit eingesprungen. Und der Trainer ist eigentlich hinter ihm gestanden.
Das war der Co-Trainer dann.
Also das war unglaublich, das im Stadion so zu sehen.
Der schnellste Trainer, der vom Trainer zum Co-Trainer.
Ja, aber da sieht man schon, vielleicht ist das seine Zukunft von Cristiano Ronaldo. Wir haben noch das Dänen-Fan-Problem, denn es gibt 30.000 Dänen zwar, die in Großbritannien leben, aber die werden natürlich nicht alle kommen. Und man hat einiges versucht, auch zwischen den Regierungen, aber es dürfen keine Dänen einreisen.
Das ist schon eine Wettbewerbsverzerrung generell bei dieser Europameisterschaft. Die Engländer spielen fast immer zu Hause.
Mhm. Also diese Reisen, meinst du, dass das natürlich Kraft kostet? Die Schweizer sind 20.000 Kilometer unterwegs gewesen.
In Zeiten einer Pandemie das zu machen, ist sowieso Schwachsinn, sage ich jetzt ganz offen. Und das nicht so nachhaltig ist das auch nicht, das muss man auch sagen. Ja. Mhm. Und es kommt dann auch, es ist der Gedanke, den Gedanken also finde ich schön. Das finde ich super, das vereinte Europa, den Gedanken finde ich ja ganz gut, ja. Aber es gibt manche Dinge, die sind halt in der Theorie schön, aber in der Praxis verlieren sie dann mehr oder weniger ihre Attraktivität. Mhm. Und das war bei dieser Europameisterschaft so. Ja. Aber wenigstens waren die Spiele dann. Cool.
Dafür gab es noch eine Impflotterie in London. Da wurden Menschen, die sich zum Impfen anmelden, versprochen, dass einer zwei Karten dann bekommt für das Finale.
Das ist schlimm.
Wahnsinn, oder? Ja, wir bitten euch jetzt zu tippen. England gegen Dänemark. Was glaubt ihr denn? Du hast schon getippt?
Ja, ich habe schon getippt.
Du sagst noch nicht, schon getippt?
Nein, noch nicht.
Du, oben, wie unten?
Ja, ich darf ja nicht tippen.
Nein, du darfst nicht tippen. Du bist der Experte. Okay.
Ja, das ist genau.
Okay, genau umgekehrt. Also Volker tippt, nein, du malst noch was dazu. Dein Wunsch ist natürlich Dänemark, weil wir brauchen hier Hollywood-Geschichte.
Ja, ich habe gesagt, mein Wunsch ist Zweiteil, aber die Realität.
Ich glaube auch dran. Ich glaube, ich versetze bei England.
Die Realität ist, glaube ich, so, dass eben England gewinnt, aber der Wunsch ist, dass Dänemark gewinnt, sage ich ganz ehrlich. Ja, also das würde mal für das ist eine coole Geschichte.
Mhm. Also das Finale dann.
Da bin ich Cineast.
Naja, gut, wie es dann im Kino ausgeht, ist ja wurscht. Das kann man ja schon trotzdem.
Das kann man faken.
Also das Drehbuch ist dann anders als die Realität, wie sie ausgegangen ist. Torschützenkönig haben wir auch noch natürlich momentan Ronaldo in Führung. Vor Patrick Schick, der ja auch irgendwie so ein Shooting-Star des Turniers geworden ist. Ronaldo hat allerdings einen Assist noch zusätzlich, deswegen ist er da in Führung. Wir hätten noch Raheem Sterling und Kasper Dolberg und natürlich Harry Kane, die da noch aber zwei Tore brauchen. Könnte sich das noch ausgehen für irgendeiner? Ich meine, England, Dänemark haben noch zwei Spiele.
Schon, also für Kane.
Oder glaubt ihr, Ronaldo, ein Titel?
Ich würde Tendenz von Kane.
Ja, mit der Tendenz von Gegner. Aber ich würde es dem Ronaldo gönnen auch auf der anderen Seite. Ich finde ihn einfach so, also so bei allen Mätzchen, die er hat, ich finde ihn einfach.
Also du bist Team Ronaldo
nicht. Ja, die Einstellung, die der zu dem Sport hat, ja, finde ich einfach grenzgenial. Mhm. Ja, also ich finde, das könnte viel mehr an die Öffentlichkeit gebracht, was für die Jugendlichen, was der für seinen Sport alles tut, wie er dafür lebt. Die Einstellung dazu, also da kann mit der Einstellung kann man viel erreichen.
Aber glaubst du, dass das immer alles so ist? Da gibt's ja diese Geschichte, er schläft immer nur eineinhalb Stunden und dann wacht er wieder auf und dann schläft er wieder eineinhalb Stunden.
Das glaube ich nicht mehr drüber, aber ich kenne ein Freund von mir, hat 3 Jahre für ihn gearbeitet, ja. Und es ist wirklich so, dass er eineinhalb, als PR-Berater, der hat ja Steueraffäre gehabt und in der Krisenkommunikation hat er,
deswegen habe ich gefragt, man dachte, du sagst jetzt Steuerberater.
Nein, in der Krisenkommunikation, ja. Und das wirklich eineinhalb Stunden vor dem Schlafengehen, kein Handy, kein iPad und all diese, keine elektronischen Geräte, er trinkt kein Alkohol, er ernährt sich top, ja. Er ist extrem anstrengend, wenn du bei ihm zu Gast bist.
Was für ein langweiliges Leben.
Wenn du bei ihm zum Gast bist und du spielst im Kartenfußball, weil da wieder auch Gewinner ist. Immer wie wurscht, worum es geht. Also er ist von der ist durch und durch eine Gewinnermentalität. Aber der ist 36 Jahre. Ich habe nur eines, es war das Spiel gegen Belgien, ja. Ein Kopfballduell, ja, wo dann wer zwar nicht ganz mehr oder weniger aufs Tor gebracht den Ball, einen Luftstand gehabt, glaube ich, von 2,37 Meter oder irgendetwas, also wie ein Top-Hochspringer mit 36, diese Sprungkraft, diese Athletik, die er noch immer hat. Ja. Und jetzt haben sie gesagt, Juventus, da hat er nicht so eine durchwachsene Saison, seine Zeit
ist vorbei. Der
Torschützenkönig vor dem Lukaku, das ist ja auch kein Nasenbohrer. Also, das ist ja unglaublich.
Über welchen Zeitraum?
Du meine Gesünger.
Ja, genau.
Aber über welchen Zeitraum haben, die Jahr für Jahr ihre Tore machen. Die haben ja nie einen Hänger. Wenn einer drei Spiele nicht trifft, dann
wird er schon. Für Real 523 Spiele und 493 Tore oder sowas in der Richtung. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, so ungefähr, kann man auf transfermarkt.de kann man das alles nachschauen. Das finde ich ganz spannend. Ja.
Wo schaut ihr heute? Kommentierst du nochmal ein Spiel?
Oder? Nein, ich bin schon durch, Gott sei Dank. Angesichts der Hitze bin ich sehr froh, dass ich jetzt zu Hause, ich habe ein bisschen Urlaub die Tage und ich schaue es zu Hause.
Interessieren sich deine Jungs für Fußball? Oder?
Golf schauen wir sehr viel und so, aber das passt auch. Das Spannende ist nur, dass der Benjamin die körperlichen Voraussetzungen, nicht die fußballtechnischen, aber von den Sprints her, Ausdauerwerten etc., die Aufnahmeprüfung für die Fußballakademie auch geschafft hätte. Also Golfer sind auch topfit mittlerweile. Athleten. Das muss
ich sagen. Oder nur dann so.
Ja, stimmt. Ja.
Aber da nicht solche Sprinter. Ne?
Das wäre komisch, oder? Gestern hat mit der richtigen Antwort unsere Quizfrage Franz Steffel aus Moosbrunn eine Fanbox gewonnen. Antwort B war richtig. Jugoslawien ist gleich bei der ersten Endrundenteilnahme ins Finale gekommen. Wenn Sie auch eine Kurier-Fanbox haben wollen, raten Sie mit. Die heutige Frage lautet, bei welchem Eurospiel waren die meisten Zuschauer im Stadion? War das A, Spanien gegen die Sowjetunion 1964, Schottland, England 1996, C, Niederlande, England 1996 oder D, Frankreich, Island 2016? Und Ihre Antwort, mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier.at im Betreff Quizfrage 27. Wir bitten euch noch, unser Nachspielzeit-Trikot zu unterschreiben. Das wird dann für einen guten Zweck versteigert. Wir haben schon sehr viele Unterschriften drauf, aber irgendwo, Florentin, ist noch Platz. Wir wünschen dir natürlich alles Gute für deinen neuen Job bei der Austria Akademie.
Vielen Dank.
Wirst du brauchen. Ja.
So nah war ich noch nie an einem Team-Level dran.
Dann musst einsenden, dann gewinnst du eine Kurier-Fanbox. Da ist auch so ein Fan-Trikot drinnen.
Und bei mir hätten sie nicht einberufen, weil die mir immer glaubt, ich bin ein Ausländer mit Bissek.
Ah ja, Bissek, genau. Ein polnischer
Legionär.
War mal Kurier, ein Artikel. Kubica gegen Bissek im Harabi-Stadion, Polen-Duell. Ja. Der bei Rapid gespielt hat.
Familie, hast du mal schon in Polen?
Ja, ja.
Wo?
Ja, von wo? Ja. Bei den Masuren. Bei den Masuren ist es Ostpreußen.
Ostpreußen. Also ja. Das war die Nachspielzeit der Euro-Stammtisch des Kurier mit Moderator Volker Bistek, Akademieleiter Florian Mader und Experte Kurt Gaga. Morgen mit dem Leiter der Trainerausbildung Manfred Uhlig und die Talk-Queen Barbara Karlich kommt zu uns. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Viel Spaß beim zweiten Halbfinale heute Abend. Tschüss.